Abschnitt 27 von Der Engel vom westlichen Fenster von Gustav Meyrink. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Weiß der Kuckuck, ob die Schmerzen in meinen Gliedern von der unbequemen Haltung kamen, in der ich mich beim Erwachen aus dem magischen Halbschlaf vorfand, oder ob Lipotins verdammtes Räuchergift schuld war, das ich eingeatmet hatte. Einerlei, mir war recht elend zumute, als ich mich taumelnd aus meinem Sessel erhob. Allzu lebhaft klang auch das seltsame Begebnis nach, das ich in meiner Versunkenheit, oder wie ich dies Hineingehen in den merkwürdigen Kohlekristall, dies Betreten der Vergangenheit durch das schwarzglänzende Tor des Lapis Principius Manifestationis nennen soll, halb wie ein Zuschauer, halb aber auch wie der Täter aller jener Handlungen durchgemacht hatte. Ich brauche Zeit, um mich in der Gegenwart zurückzufinden. Die schneidenden Schmerzen glühen noch immer durch mein Fleisch. Es bleibt mir gar kein Zweifel. Das, was ich da im Traum, lächerliches Wort, was ich da in magischer Rückschau erlebt habe, das ist von mir erlebt worden, damals, als ich John Dee war, mit Haut und Knochen und mit Seele und Wissen meiner selbst. Ich mag mich jetzt nicht mehr aufhalten mit Grübeleien, obschon sie mich unaufhörlich selbst bis in den Schlaf hinein überfallen. Es genügt für heute, dass ich mir notiere, was ich für die wichtigste Einsicht dieser Stunde halte. Wer wir sind, wir Menschen, wissen wir nicht. Wir sind uns selber gegenwärtig und Gegenstand unserer Erfahrung in der gewissen Verpackung, die uns aus einem Spiegel entgegenschaut und die wir unsere Person zu nennen belieben. Oh, wie beruhigt sind wir, wenn wir nur das Paket kennen, mit der Aufschrift darauf, Absender, die Eltern, Empfänger, das Grab, Paketsendung aus unbekannt nach unbekannt, mit verschiedenem Postvermerk, als Wertsendung deklariert oder als Muster ohne Wert, je nachdem, je nach der Meinung unserer Eitelkeit. Kurz, was wissen wir Paket von dem Inhalt der Sendung? Mir scheint, als transfiguriere sich der Inhalt nach dem Belieben der Kraftquelle, von der seine fluide Substanz ausgeht. Ganz andere Wesen sind das, die durch uns hindurch scheinen. Die Fürstin Chotokalungi zum Beispiel. O gewiss ist sie nicht das, was ich in den letzten Tagen manchmal in der tollen Überreizung meines Gehirns von ihr gedacht habe. Ganz gewiss ist sie kein Gespenst. Ganz gewiss ist sie eine Frau von Fleisch und Blut, wie ich ein Mann bin von Fleisch und Blut und ein Kind meiner Eltern, wie nur einer unter den Lebenden. Aber die schwarze Isais sendet ihre Strahlen aus dem jenseitigen Kosmos durch diese Mittlerin und verwandelt sie in das, was sie von Anbeginn ihres Wesens an war. Ein jeder Sterblicher hat seinen Gott und seinen Dämon. In ihm leben und weben und sind wir, nach dem Worte des Apostels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. In mir lebendig ist John Dee. Was verschlägt's, wer John Dee ist? Wer bin ich? Es ist da einer, der den Baphomet gesehen hat und das doppelte Gesicht erwerben soll oder zugrunde gehen. Jane fiel mir plötzlich ein, das heißt Johanna Fromm, dass das Spiel des Schicksals sich bis auf Namen erstreckt. Aber auch dies geschieht nur nach dem Gesetz. Sind unsere Namen doch eingetragen in das Buch des Lebens? Ich fand Jane, so will ich sie hinfort nennen statt Johanna, nicht mehr schlafend. Sie saß aufrecht in ihrem Bett und lächelte sonderbar vor sich hin, derart in sich versunken, dass sie mein Eintreten gar nicht wahrnahm. Schön saß sie in ihren Kissen. Mir hob sich das Herz. Umso wunderbarer mischte sich in mir gegenwärtige Zuneigung und uralte, herüberwehende Melodie zweier verschlungener Tonreihen, als ich fast mit Schrecken erkannte, wie ähnlich die gegenwärtige Johanna Fromm der soeben in Prag, in dem Prag Kaiser Rudolfs verlassenen Jane ist. Ich saß dann bei ihr auf der Kante ihres Bettes und küßte sie. Mir kam gar kein anderer Gedanke zu Sinnen, als dass ich, alter Junggeselle, der ich doch bin, der selbstverständliche, durch untrennbar alte Bande der schicksalsgeheiligten Ehe mit meiner Frau verbundene Gatte Johannas sei. Auch Jane nahm meine Gegenwart hin mit der Vertraulichkeit des in sicherer Gewohnheit ruhenden Weibes. Und dennoch nicht so, wie ich wollte. Sie wehrte mit sanfter Hand meiner näher zudringenden Zärtlichkeit. Ihr Gesicht blieb freundlich, aber zugleich entfernte ein sonderbarer Ernst ihr Gefühl spürbar immer mehr dem meinen. Ich bestürmte sie mit Fragen. Ich suchte vorsichtiger und immer behutsamer den Weg zu ihrer Seele, zu den Quellkammern ihrer Leidenschaft. Umsonst. »Jane«, rief ich, »auch ich bin betäubt von dem Wunder dieses Wiederfindens.« Ein Schauer lief mir leis über den Rücken. »Aber nun öffne dich endlich der lebendigen Gegenwart. Nimm mich, wie du mich zu finden bestimmt warst. Lass uns leben, vergessen und uns erinnern.« »Ich erinnere mich.« Ihre Lippen lächelten leise. »So vergiss.« »Auch dies, Liebster, ich vergesse.« Eine würgende Angst quoll mir in die Kehle, als entrinne mir eine sterbende Seele. »Johanna! Jane! Welche Wege der Vorsehung, die uns wieder vereinigen?« Sie schüttelte langsam den Kopf. »Nicht Wege der Vereinigung. Wege des Opfers, Liebster.« Kalt prickelte mir die Kopfhaut. War Janes Seele mit auf der Reise meines Geistes in die Vergangenheit gewesen? Ich stammelte, »Das ist der Betrug des grünen Engels.« »Oh nein, Liebster, das ist die Weisheit des hohen Rabbi Löw.« Und dabei lächelte sie mir so tief und nah in die Augen, dass mir Tränen, Ströme von Tränen den Blick verdunkelten. Ich weiß nicht, wie lange ich an ihrer stillatmenden Brust lag und mich ausweinte und meine zum Reißen gespannten Nerven an ihrer tiefen Ruhe erquickte, wie ein Kind an der Brust der Mutter. Endlich verstand ich ihr flüsterndes Zureden, indessen ihre Hand unablässig über mein Haupt strich. »Es ist nicht leicht, sich auszurotten, Liebster. Wurzeln bluten, es tut weh. Es ist aber doch nur das Vergängliche. Drüben ist alles anders. Ich glaube es wenigstens, Liebster. Ich habe dich zu sehr geliebt, einmal. Es ist ja so unwesentlich, wann. Die Liebe weiß ja auch nichts von der Zeit. Auch sie ist Bestimmung, nicht wahr? Nun ja, ich habe dich verraten. Ich habe dich damals verraten, oh Gott!« Ihr Körper erschütterte ein kurzer, fürchterlich in gebändigtem Schmerz aufzuckender Krampf, aber sie fuhr mit unbegreiflich tapferer Beherrschung fort. »Es war wohl meine Bestimmung. Denn mein Wille, Liebster, mein Wille war es nicht. Es war, wie wir Jetzigen sagen können, es war wie die Weichenzunge an der Schiene. Ein so unansehnliches Ding, und doch treibt es mit seiner unscheinbaren Existenz und Macht den Schnellzug aus seiner Richtung und entführt ihn unaufhaltsam, unabwendbar in die abgegabelte Ferne. Dort hinaus, wo kein Rückweg mehr ist in die Heimat. Siehe, Liebster, damals war mein Verrat an dir die Weichenzunge. Dein rasender Schicksalsflug ging rechts, der meine links. Was soll die einmal abgezweigte Bahn wieder vereinen? Dein Weg führte zur anderen. Mein Weg führt... Zur anderen führt mein Weg? Ich raste auf, ich lachte, ich entrüstete mich. Jetzt war ich Sieger. »Johanna, wie kannst du das von mir glauben?« »Eifersüchtige kleine Jane, du glaubst, die Fürstin könnte dir gefährlich werden.« Johanna fuhr jäh aus den Kissen und starrte mich verständnislos an. »Fürstin? Welche Fürstin meinst du?« »Ach so, die Russin. Ich habe vergessen gehabt, dass sie noch lebt.« Dann wurde ihr Blick nachdenklich, fast entzückt, und sie sagte plötzlich laut vor sich hin, »Um Gottes Willen, an Sie habe ich noch nicht gedacht.« Und sie klammerte sich mit solcher Heftigkeit des Entsetzens an meine beiden Arme, dass ich in dem Schraubstock ihrer Angst erschrocken keiner Bewegung fähig war. Ich verstand nicht, was sie meinte und wovor sie sich fürchtete. Ich sah fragend in ihr Gesicht. »Warum diese Furcht, Johanna, liebe kleine Törin?« »Auch das ist also noch zu bestehen«, flüsterte sie vor sich hin. »Oh, ich weiß jetzt, was geschehen muss.« »Weniger als gar nichts weißt du«, rief ich und fühlte scheu, dass ich ins Leere hinauslachte. Sie sagte, »Liebster, dein Weg zur Königin ist noch nicht frei. Ich werde ihn dir frei machen.« Ein ungewisser Schreck, ich hätte nicht sagen können, wovor, ging durch mich hindurch wie ein minutenlang flammender Blitz. Ich wollte reden, ich konnte nicht. Still sah ich auf Jane. Sie lächelte traurig auf mich nieder. Ich glaubte, sie mit einem Mal dunkel zu verstehen und war wie gelähmt. Ich habe Jane allein gelassen. Es war ihr Wunsch gewesen. Nun sitze ich wieder an meinem Schreibtisch und suche mir Rechenschaft zu geben, indem ich meine Aufzeichnungen fortsetze. War das Eifersucht? Ein weibliches Spiel der Vorsicht gegenüber gefühlter, eingebildeter Gefahr? Ich könnte mir einreden, Janes ausgesprochener Wille, auf mich zugunsten eines Phantoms, einer romantischen Einbildung zu verzichten, sei ein Wille mit heimlichem Vorbehalt. Denn wo ist diese andere, diese Königin? Wer holt mir die Vision des Baphomet herüber aus der Welt der Träume in die Gegenwart jenes gesegneten Jahres? Mag alles das eine Vision sein, ein geistiges Ziel, ein Symbol der Lebensvertiefung, das ich heute noch nicht ganz zu verstehen vermag, gleich viel. Und wie ich es auch ehre, was hat es zu tun mit der schönen Gegenwart einer geliebten Frau? Denn ich liebe, liebe Jane, das ist nun entschieden. Sie ist der reine, gute Gewinn aus dem seltsamen Spiel des Schicksals, das mir die Erbschaft Vetter Rogers ins Haus geworfen hat, wie Strandgut aus einem Schiffbruch. Jane wird mich den Weg zur Königin entweder vergessen machen, oder sie wird mir diesen Weg ins Jenseits ebnen mit ihrer Güte und ihren seltsamen seelischen Fähigkeiten. So bliebe also nur noch die Fürstin Chotokalungin? Wenn ich so spöttele, prüfe, Mannesüberlegenheit spüre, so taucht Johannas Gesicht immer wieder störend und ernst vor mir auf. Dieses geschlossene Gesicht, das ein Ziel zu sehen scheint, ein Ziel, das ich nicht einmal ahnen kann. Mir ist, als habe diese Frau einen bestimmten festen Plan, als wisse sie etwas, das ich nicht weiß, als sei sie die Mutter und ich nicht viel mehr als ihr Kind. Ich hätte vieles nachzutragen. Ich muss es zusammendrängen, denn die Zeit am Schreibtisch gilt mir fast als verloren in diesen Wirbeln des Lebens. Vorgestern unterbrach mich der Kuss Janes in meiner Schreiberei. Ein Kuss der auf einmal unhörbar hinter mich getretenen liebsten Frau. Sie plauderte wie eine Wohlberatene, umsichtig nach langer Abwesenheit die Herrschaft des Hauses wieder an sich nehmende verständige Gattin. Ich neckte sie darum ein wenig, und sie lachte harmlos und vertraulich. Meine Arme zuckten beständig nach ihr und ihrer mütterlichen Liebkosung. Plötzlich, zusammenhanglos, befestigte sich ihr klares Gesicht wieder zu dem seltsamen Ernst, den ich an ihr vorhin nach ihrem Erwachen wahrgenommen hatte, und sie sagte ruhig, »Liebster, es ist nötig, dass du die Fürstin aufsuchst.« »Was ist das, Jane?« rief ich erstaunt. »Du schickst mich zu dieser Frau?« »Auf die ich doch so eifersüchtig bin, Liebster, nicht wahr?« Über dem Lächeln ihres Mundes stand ein grübelnder Ernst. Ich begriff nicht, ich weigerte mich, einen solchen Besuch zu machen. Wozu auch, wem zuliebe? Jane, ich nenne sie nur noch Jane, Es ist jedes Mal ein tiefes Atemholen dabei, wie ein Kraftsaugen aus kühlen Brunnen der Vergangenheit. Jane gab nicht nach. Sie häufte Gründe auf Gründe und Einfälle auf Einfälle, unsinnige Einfälle. Ich sei der Fürstin Genugtuung schuldig, aber auch ihr, Jane, sei daran gelegen, dass meine Beziehungen zu der Fürstin aufrechterhalten würden, und zwar mehr, als sie sagen könne. Schließlich zieh sie mich sogar der Feigheit, was bei mir den Ausschlag gab. Feigheit? Nur das nicht. Ist schon eine alte Rechnung John Dees zu begleichen oder meines Vetters Roger, so soll sie bezahlt werden auf Heller und Pfennig. Ich sprang auf und sagte es Jane. Da glitt sie zu meinen Füßen nieder, rang stumm die Hände und weinte. Ende von Abschnitt 27. Gelesen von Hokuspokus.